Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse. Und wir sind ja letztes Mal bis Kapitel 10 gekommen, und zwar etwa Vers 22 oder 23. Und heute gehen wir weiter. Aber des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals ab Matthäus 10, Vers 16. Darf ich bitten?
Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. So seid nun klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Sanhedrin überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln. Aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt, werden um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Der Bruder aber wird den Bruder zum Tod überliefern, und der Vater das Kind, und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ein Jünger steht nicht über den Lehrer und ein Knecht nicht über seinen Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht, und was ihr hört ins Ohr, verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent verkauft? Und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde, ohne eurem Vater an euch aber, sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt? Fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Töchter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namens, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wer irgendein dieser Kleinen nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen. Wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren.
Und dann vielleicht noch Kapitel 11, Vers 1.
Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen.
Vielen Dank. Wir haben noch Kapitel 11, 1 dazu gelesen, weil das dieser abschließende Paragraph ist, wie das ständig vorkommt im Matthäusevangelium, nämlich ein abschließender Paragraph, der so den Dienst des Herrn Jesus zusammenfasst und andeutet, dass jetzt ein neuer Teil kommt. Wir haben nämlich gesehen, bis dahin haben wir 3 Teile gehabt im Matthäusevangelium und hier beginnt der 4. Und es gibt insgesamt genau 7 Teile. 2 große Hauptteile, 1 bis 12, 13 bis 28. Aber das Ganze ist wieder eingeteilt in 7 Abschnitte und jedes Mal markiert durch den Heiligen Geist durch diesen Refrain, der sich ständig wiederholt. Wenn wir kurz zurückkehren, wo die Unterscheidungslinie war zwischen Teil 2 und 3, das war am Schluss der Bergpredigt. Matthäus 7, 28 und 29. Kannst du das vorlesen, ja, bitte?
Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da staunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Ja, also dieser Ausdruck, es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Das schließt den 2. Teil ab. Dann kommt der 3. Teil mit dem Thema die Autorität des Messias und seiner Jünger. Und das geht dann eben bis am Schluss von Kapitel 10. Und dann kommt eben dieser Refrain 11,1. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine Jünger vollendet hatte. Merkt man, fast gleich formuliert. Und dann kommt eben der 4. Teil. Und der geht bis und mit Kapitel 13 am Schluss. Und dort heißt es dann in Vers 53, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Ja, immer ganz ähnlich formuliert. Vollendet das, was er geredet hat. Und so geht das weiter und der Refrain kommt auch später wieder vor. Der Heilige Geist hat selber diese Einteilung gegeben. Und jetzt verstehen wir, was wir gehabt haben ab Kapitel 8 bis jetzt Kapitel 10, wo wir gelesen haben, das gehört zu einem Teil, wo es geht um die Autorität des Messias, Jesus, und seiner Jünger. Und in unserem Abschnitt in Kapitel 10, da geht es ja darum, dass der Herr den 12 Jüngern, den 12 Aposteln, einen Auftrag gegeben hat, hinauszugehen und zu predigen. Aber wir haben in den vergangenen Bibelklassen gesehen, die 12 Apostel berufen und mit Namen aufgeführt, Kapitel 10, 1 bis 4, werden ab Vers 5 ausgesandt, aber zuerst nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 10 Vers 6. Sie sollten also nicht zu den Nationen gehen, sagt Vers 5. Und das bezieht sich auf die Zeit des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus von 3 Jahren. Das war der Dienst gegenüber Israel. Das war Gottes Plan nach Jesaja 49. Der Messias sollte zuerst Israel zurückführen. Aber danach, sagt Jesaja 49, wird Gott ihn setzen als Licht für die Nationen, um das Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Und wir haben letztes Mal auch schon gesehen, in Kapitel 10, in diesen Anweisungen, geht dann der Herr weiter. Man könnte also sagen, Kapitel 10, Vers 5 bis 15, das sind alles Anweisungen, die von Bedeutung waren für die 3 Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Aber dann geht es weiter darüber hinaus ab Vers 16. Und wichtig ist ja, der Herr hatte die Jünger zuerst ausgesandt, wirklich ohne irgendwelche Vorräte, kann man sagen. In Vers 9 sagt er, verschafft euch nicht Geld, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche für den Weg, noch zwei Unterkleider und so weiter. Und da haben wir gesehen, in Lukas 22, 35, am Vorabend der Kreuzigung sagt der Herr, ich habe euch damals, ihr Jünger, auf diese Weise ausgesandt, wie das hier beschrieben ist. Aber jetzt wird sich das ändern. Wir können das kurz aufschlagen. Lukas 22, Vers 35. Da sieht man, wie heilsgeschichtlich eben so Änderungen eintreten. Und diese Änderungen muss man beachten, um die Bibel richtig zu verstehen. Jens, würdest du uns vorlesen, Lukas 22, ab Vers 35.
Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel und ohne Tasche und Sandalen entsandte, fehlte es euch wohl an etwas? Sie aber sagten, an nichts. Er sprach aber zu ihnen, aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn und ebenso eine Tasche. Und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter den Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug.
Ja, danke. Also der Herr macht hier klar, in der Zeit bis dahin war zu erwarten, dass Israel diese Missionare unterstützen würde. Und darum mussten sie ohne Vorräte eben von Stadt zu Stadt gehen. Aber jetzt sagt der Herr, wo deutlich geworden ist, dass Israel, also die Masse von Israel, den Messias verwirft, am kommenden Tag sollte der Herr gekreuzigt werden. Da sagt er, jetzt ist es alles anders. Jetzt müsst ihr für Vorräte sorgen und auch Geld mitnehmen, eine Tasche mit Vorräten mitnehmen. Und da sehen wir also, heilsgeschichtlich ändert da etwas grundsätzlich. Und darum ist es so wichtig, bei auch vielen anderen Dingen in der Bibel, dass man schauen muss, ist das etwas, was für alle Zeiten gültig ist, oder ist das beschränkt auf eine bestimmte Zeitepoche. Und da muss man sagen, wenn jetzt jemand behaupten würde, Matthäus 10 sagt, man soll ausgehen und eben kein Geld dabei haben, keine Börse mitnehmen, keine Tasche und so weiter, das muss man tun, das steht ja in der Bibel. Muss man sagen, jawohl, das steht in der Bibel und das war für diese Zeit. Aber ab dieser Zeit, Lukas 22, 35, war das nicht mehr so. Und solche Unterschiede gibt es auch in größeren Bögen, wenn wir denken, die Zeit des Gesetzes war vom Bund am Sinai bis zum Tod des Messias. Aber jetzt steht die Gemeinde nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Und darum muss man ganz klar sehen, dass diese speziellen Gebote, die typisch waren für den Bund am Sinai, die darf man nicht einfach so übertragen auf die Gemeinde. Sonst bringt man die Bibel durcheinander. Und hier sehen wir das also auch in etwas kleinerem Format. Aber nun in Matthäus 10, ab Vers 16, geht der Herr weiter und er sagt, das haben wir auch in der letzten Bibelklasse betrachtet, Vers 17, liest du Jens?
Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Sanhedrin überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln. Aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis.
Jawohl. Während der 3 Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus hat sich das nie erfüllt, dass die Jünger vor ein jüdisches Gericht kamen, vor einen örtlichen Sanhedrin, den es in Städten gab in Israel, oder vor den obersten Sanhedrin, der im Tempel tagte. Nie geschehen. Und auch in den Synagogen wurden sie nicht gegeißelt. Und sie wurden auch nie vor einen Statthalter gestellt. Sie kamen nie vor Pontius Pilatus. Das war ja damals der Statthalter in Judäa. Und sie wurden auch nie vor Könige gestellt. Aber der Herr kündigt das an, das wird noch erfolgen. Und wenn wir dann eben weitergehen, über die Evangelien hinaus in die Apostelgeschichte, dann sehen wir, jawohl, nach Pfingsten, da ist das genauso geschehen. Die Apostel kamen vor den Sanhedrin und konnten da Zeugnis ablegen. Und dann mit der Steinigung des Stephanus, da sehen wir auch, wie eine allgemeine Verfolgung kam über die jüdischen Christen. Und zwar so, dass sie eben misshandelt wurden in den Synagogen. Das beschreibt ja Paulus in seinem Zeugnis. Seine Bekehrungsgeschichte ist dreimal in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, 22 und 26. Und da in den Zeugnissen sagt Paulus, dass das eben in dieser Weise geschehen ist. Aber weiter sagt der Herr, ihr werdet vor Statthalter gestellt werden, und das haben wir in der letzten Bibelklasse gesehen. Das erste Mal, wo das in der Bibel beschrieben wird, das war, als Paulus als Gefangener vor Felix stand. Und das konnte er Felix gegenüber ein besonderes Zeugnis sein. Aber wir haben hier die Mehrzahl, nicht vor einen Statthalter, sondern vor Statthalter. Und tatsächlich beschreibt die Apostelgeschichte, wie nach Felix Paulus vor Porcius Festus stand. Und da war das eigentlich schon erfüllt, was hier gesagt ist. Das haben wir alles letztes Mal gesehen. Und bis dahin war aber der Ausdruck Könige noch nicht erfüllt. Und das wurde erfüllt damit, dass Porcius Festus als Landpfleger sich überfordert fühlte mit dem Fall Paulus, weil er das Judentum nicht kannte. Und gerade zu der Zeit kam der König Agrippa auf Besuch, der das Judentum ausgezeichnet gut kannte. Und der sollte ihm helfen, einen Brief zu fassen an den Kaiser, weil in der Zwischenzeit Paulus sich auf den König der Könige in Rom, auf das oberste römische Gericht berufen hatte. Und Porcius Festus konnte ihn nicht einfach so senden. Darum hat er einen Brief schreiben wollen und war froh, dass König Agrippa ihm hier behilflich sein könnte. Und da konnte Paulus dieses wunderbare Zeugnis geben in Apostelgeschichte 26 vor dem König. Aber es ist erst einer. Aber darauf ging Paulus in einer dramatischen Reise bis nach Rom und konnte schließlich nach diesen 2 Jahren, die am Schluss der Apostelgeschichte noch erwähnt werden, schließlich vor dem Kaiser in Rom Zeugnis ablegen. Und da hat sich im Jahr 62 auch diese Mehrzahl Könige erfüllt. Und auch das, was der Herr sagt, ihr werdet vor Statthalter und Könige geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Und Vers 19 sagt, dass Vers 19 und 20, dass der Geist des Vaters Weisheit geben wird bei diesen Verantwortungen. Und das sehen wir so wunderbar bei den Zeugen in der Apostelgeschichte, wie sich das so erfüllt hat. Und wir haben aber letztes Mal gesehen, dass hier ein Zusammenhang besteht mit der Ölbergrede des Herrn Jesus. In der Endzeitrede, in Lukas 21, da haben nämlich die Jünger gefragt, was ist das Zeichen, dass der Tempel, wie der Herr vorausgesagt hatte, zerstört werden sollte. Und da hat der Herr Antwort gegeben in Lukas 21. Und er hat auch die zweite Frage beantwortet, wann wird die Zerstörung des Tempels kommen? Das haben wir alles letztes Mal gesehen. Der Herr hat nämlich gesagt, in Lukas 21, Vers 12, In den Versen davor spricht er über die Endzeit, über die Zeit, wenn er wiederkommt. Aber in Vers 12 geht er zurück und sagt, vor allem diesem aber werden sie eure Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor König und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Das ist genau die Parallele zu Matthäus 10. Und der Herr beantwortet da in Lukas 21, 12 und folgende die Frage, wann wird der Tempel zerstört werden? Eben, es muss zuerst geschehen, dass sie Zeugnis geben können vor Statthaltern und vor Königen. Und das ist erfüllt ab dem Jahr 62, Ende der Apostelgeschichte. Und wir merken, da kommen wir zeitlich immer näher zum Jahr 70, wo der Tempel unterging. Und der Herr gab dann noch in Lukas 21, Vers 20 das Zeichen für die bevorstehende Zerstörung. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Und das geschah im Jahr 68. Da hat die römische Armee unter General Vespasian die Armeelager um Jerusalem herum aufgerichtet. Und das war das unmittelbare Zeichen, jetzt steht die Zerstörung voraus. Also in diesen Angaben hat der Herr quasi über all die Jahre und Jahrzehnte hingeführt, bis kurz vor das Jahr 70. Und dann hat er eben den Befehl gegeben, Lukas 21, 21, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und das haben die jüdischen Christen gemacht im Jahr 68, als die Armeelager aufgestellt wurden. Da sind sie auf die Berge geflohen, im heutigen Westjordanland, und sind hinübergegangen über den Jordan nach Pella, in das heutige Jordanien. Und dort hat König Agrippa sie aufgenommen. Und zwar, weil er in der Rede von Paulus damals, Apostelgeschichte 26, ein paar Jahre vorher, überzeugt worden war, Christen sind gar nicht gefährlich. Er kam ja zum Schluss nach dieser Rede des Paulus, dieser Mann hätte freigelassen werden können. Er hat nichts getan, was des Todes würdig ist. Aber er hat sich auf den Kaiser berufen. Zum Kaiser soll er gehen. Und das hat letztlich allen jüdischen Christen, allen messiasgläubigen Juden das Leben gerettet. Denn dieser Mann hat sie später ab dem Jahr 68 aufgenommen. Und das war auch der Moment, wo dann Kaiser Nero Selbstmord begangen hatte in Rom. Es gab ein Chaos. Wer wird Nachfolger sein? Der General in Israel hat den Krieg gestoppt. Darum konnten übrigens die Christen fliehen auf die Berge. Alle Checkpoints waren offen. Hat den Krieg gestoppt, ist nach Rom gegangen, um Nachfolger zu werden. Und dann hat er seinen Sohn geschickt, Titus, und der erschien im Jahr 70, im Frühjahr, gerade vor dem Passa und sah die Gelegenheit. Alle Juden werden nun nach Jerusalem gehen, zum Passafest. Dann werde ich sie mit den bereits aufgestellten Lagern um Jerusalem endgültig einschließen und Jerusalem zerstören mit der ganzen, mit dem ganzen jüdischen Volk gewissermaßen in der Stadt. 2,7 Millionen waren in der Stadt und in 140 Tagen wurde Jerusalem als Stadt und der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Mehr als 1 Million Juden kamen ums Leben. Danach wurden Tausende gekreuzigt und etwa 95.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Aber kein messiasgläubiger Jude war unter denen, die ebenso in der Belagerung um Jerusalem schrecklich vernichtet wurden. Und da sehen wir also den Zusammenhang mit Matthäus 10. Und nun geht der Herr aber weiter in Matthäus 10, Vers 20, da hat er ja gesagt, Vers 21, da hat er gesagt, liest du, Jens?
Der Bruder aber wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen.
Jawohl. Und da müssen wir jetzt auch eine Verknüpfung herstellen zur Endzeitrede auf dem Ölberg, die wir ja in Matthäus 24 haben. Und Markus 13, Lukas 21. Und zwar diese Formulierung, die finden wir wieder in der Endzeitrede, nicht in Lukas, aber in Markus 13, Vers 12. Liest du?
Und der Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.
Und liest noch Vers 14 dazu.
Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, beachte es, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer aber auf den Dach ist, steige nicht in das Haus hinab und gehe nicht hinein, um etwas aus dem Haus zu holen.
Ja, und dann lies weiter in Vers 19.
Denn jene Tage werden ein Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht wieder sein wird. Und wenn nicht der Herr, der die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt.
Jawohl. Sehen wir genau die gleiche Aussage in Markus 13, Vers 12. Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern, Vater das Kind, Kinder gegen die Eltern und so weiter. Und was jetzt auffällt in der Endzeitrede, dieses Wort kommt gerade, bevor der Herr noch sagt in Vers 13, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Da werden wir in Markus 13 ganz klar in die Endzeit geführt. Da sind wir nicht mehr in der Anfangszeit, wie in der Apostelgeschichte, wo sie eben vor Statthalter kamen und vor Synedrien, sondern hier sind wir in der Endzeit. Der Herr spricht da in Vers 14 über den Gräuel der Verwüstung. Und das bezeichnet das Götzenbild, das der Antichrist am Anfang der letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen wird. Das ist der Gräuel der Verwüstung, wie er auch schon in Daniel 9, Vers 27 vorausgesagt wird. Gerade in der Mitte dieser letzten 7 Jahre, bevor dann das Friedensreich des Messias kommen sollte. Also wir werden da bis in die Endzeit geführt und der Herr sagt, wenn dieser Gräuel dann steht, dann wird die große Drangsal kommen, Vers 19, eine so schreckliche Zeit, wie es von Anfang der Schöpfung nie war und nie wieder sein wird. Aus unserer Sicht, die wir noch vor diesem Ereignis stehen, ist also klar, was im Ersten Weltkrieg geschehen ist, mit 18 Millionen Toten, im Zweiten Weltkrieg mit weltweit 50 bis 70 Millionen Toten, das wird nochmals übersteigert werden mit der großen Drangsal. Und danach in Markus 13 wird die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit beschrieben, Vers 26. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Jetzt hilft uns also dieser Vergleich mit der Endzeitrede zu verstehen, dass Matthäus 10, Vers 21, der Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern, der Vater das Kind, dass das etwas mit der Endzeit zu tun hat. Und das wird noch klarer, wenn wir Vers 23 dazu nehmen in Matthäus 10. Liest du, Jens?
Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ein Jünger.
Ja, da haben wir es. Da spricht der Herr über seine Wiederkunft. Und zwar als der Sohn des Menschen. Also genauso wie in Markus 13, wo der Herr spricht über sein Kommen in Herrlichkeit, da sagt er, der Sohn des Menschen wird kommen. Immer wenn die Bibel spricht über das Kommen des Sohnes des Menschen, das zukünftige Kommen des Sohnes des Menschen, dann ist es nicht die Entrückung, sondern dann ist es immer sein Kommen als König und Richter der Welt. Denn das ist jedes Mal ein Rückbezug auf Daniel 7, 13 bis 14, wo Daniel im Traum nach den Weltreichen sieht, wie auf den Wolken des Himmels einer wie eines Menschensohn kommt, um dann sein weltweites Friedensreich aufzurichten. Jetzt merken wir also, der Herr macht in dieser Darlegung des Dienstes der Jünger ein ganzes Panorama von damals, noch während seines öffentlichen Dienstes, über die Zeit der Apostelgeschichte, die Anfangszeit der Mission, der Weltmission. Und da macht er einen Bogen weiter bis in die Endzeit, bis zu seinem Wiederkommen. Und nun etwas Interessantes, dieses Überliefern von Bruder gegenüber Bruder und auch innerhalb der Familie, das können wir sogar in einen ganz speziellen Zusammenhang stellen. Und da müssen wir Folgendes vorwegnehmen, was eben erst vorgesehen ist, dann, wenn wir mit Matthäus durch sind, bis Kapitel 24. Aber ich nehme das ein bisschen vorweg. Dort beantwortet der Herr Jesus die Frage der Jünger: Was ist das Zeichen der Endzeit? Aber der Herr gibt ihnen nicht nur ein Zeichen, wie sie das wünschen, sondern er gibt ihnen über 25 Endzeitzeichen. Und können wir das kurz mal aufschlagen in Matthäus 24, ab Vers 6, wenn ich bitten darf, Jens.
Ihr werdet aber von Kriegen und von Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen.
Danke. Also, der Herr gibt Antwort auf die Frage, was ist das Zeichen der Endzeit, des Abschlusses dieses Zeitalters? Das ist die Frage in Vers 3. Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Die Vollendung des Zeitalters, das ist also der Abschluss dieser Zeit, in der wir heute leben, bis dann eben der Messias als König kommt, um ein neues Zeitalter, das zukünftige Zeitalter, aufzurichten, das tausendjährige Reich. Und sie möchten da ein Zeichen für die Ankunft, wenn die unmittelbar bevorsteht, und allgemein ein Zeichen für die Vollendung des Zeitalters. Und der Herr gibt zunächst 5 Zeichen. In Matthäus sind 4 erwähnt, nämlich Vers 6, da sagt er, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Also Massenkriege werden kommen. Er beschreibt das ja noch weiter in Vers 7, denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Also nicht eine Nation gegen die andere und fertig, sondern Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das ist ein Massenkrieg und sehr ausgedehnt, denn der Herr sagt, ihr werdet von Kriegen hören. Aber nicht nur das. Er sagt, ihr werdet von Kriegen und von Kriegsgerüchten hören. Das heißt also, Kriege hören, die gerade in der Nähe sind, aber Kriegsgerüchte, das sind Ereignisse, die sind so weit weg, dass man nur etwas davon hört, aber sonst nicht wahrnimmt. Das heißt also, auch geografisch ausgedehnte Kriege, Massenkriege. Das ist Nummer 1. Zweitens, Hungersnöte. Drittens, Seuchen. Viertens, Erdbeben. Und in der Parallelstelle in Markus 13 und Lukas 21, da wird noch erwähnt Revolutionen. Fünf Zeichen. Und von diesen fünf Zeichen sagt der Herr, dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Nun, das Alte Testament macht klar, die Endzeit wird dann sein, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter. Das sieht man sehr schön in Hosea 3, 4 und 5. Lange Zeit wird das Volk Israel nicht mehr ein Staat sein mit König und Fürsten, auch keine Schlachtopfer mehr haben, keinen Tempel. Lange Zeit. Aber dann heißt es, danach werden sie zurückkehren oder umkehren und Gott suchen. Und das werde geschehen am Ende der Tage. Und damit ist klar, nach dieser langen Zeit, wo Israel keinen Staat hat, kommt die Endzeit. Und das wird dann auch die Zeit sein, wo Israel beginnen wird, den Messias wieder zu suchen. Und nun ist es ja interessant, ab 1882 begann die erste massive Rückwanderungswelle von Juden zurück ins Land der Vorfahren. Und dann kam die zweite, die dritte und so weiter. Ab 1882. Und wenn wir die ersten 40 Jahre unter die Lupe nehmen, 1882 bis 1922, dann ist das etwas ganz Besonderes. Diese 40 Jahre sind nämlich eine Epoche, in der sich alle diese fünf Zeichen ganz massiv erfüllt haben. Also echt massiv. Und wie komme ich auf 1922? Das klingt so mutwillig. Wir müssen genau lesen, in Vers 9 sagt der Herr, nachdem er gesagt hat, dies alles ist der Anfang der Wehen, dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Also nach diesen fünf Zeichen, sagt der Herr, dann werden sie euch verfolgen. Und 1922 wurde die Sowjetunion gegründet. Und als erster Staat der Weltgeschichte war im staatlichen Programm von Anfang an festgelegt die Vernichtung des Christentums durch den Kommunismus. Und da begann diese schreckliche Leidenszeit, nicht irgendwo in einem kleinen Winkel der Welt, in der Sowjetunion. Das ist Russland mit all den Satellitenstaaten, die einverleibt waren, plus Osteuropa, das auch in die Gefangenschaft kam. Und der Herr sagt, also danach kommt diese Verfolgung. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Die ganze Welt hat diese 70 Jahre weitgehend weggeschaut, als die Christen verfolgt wurden. Welche westlichen Regierungen haben sich eingesetzt für die verfolgten Christen in den 70 Jahren? Das geschah kaum. Warum? Weil man sie nicht geliebt hat. Das waren ja nur Christen. Und in der Parallelstelle in Markus 13 sagt der Herr, eben der Bruder wird sich erheben gegen, ich schlage nochmals auf, Markus 13, Vers 12, der Bruder wird den Bruder zu Tode überliefern, der Vater, das Kind, Kinder werden sich erheben gegen die Eltern. Und das ist auch geschehen in der Sowjetunion. Verfolgung sogar bis innerhalb der Familie. Und darum hat also diese Aussage in Matthäus 10 eine ganz besondere Färbung. Und auch in Markus 13, Vers 12. Es geht ganz speziell um diese Verfolgung durch den Kommunismus. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen zu diesen 40 Jahren, 1882 bis 1922. Da fand der Erste Weltkrieg statt, 1914 bis 18. Und das war eben nicht der 10. Weltkrieg oder der 27., sondern der Erste. Der erste Krieg, wo die ganze Welt betroffen war, geografisch. Wo man hier in Europa hörte von den Kriegen, zum Beispiel in der Schweiz, in Deutschland gibt es Krieg, in Frankreich, in Italien, in Österreich. Die Schweiz war eine Ausnahmeinsel damals. Aber man hörte dann auch von Kriegen bis von Kriegsgerüchten bis ans Ende der Welt. Und da waren wirklich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich, die da kämpften. Weltweit, auf alle 5 Kontinente waren betroffen. Ich glaube, jemand könnte sagen, wie kann Massenkrieg ein Endzeitzeichen sein? Es gab doch schon immer Kriege in der Weltgeschichte. Ja, aber noch nie ein Weltkrieg. Und darum war dieses Zeichen so ein klares Zeichen. Und der Herr sagt aber weiter in Matthäus 24, zweitens, Hungersnöte. Und in diesen 40 Jahren gab es 9 ganz massive Hungersnöte, in denen Massen von Menschen umkamen. Mit akuten Hungersnöten, also nicht nur Unterernährung, sondern akute Hungersnöte. Und es gibt eine ganze Serie von äußerst gravierenden Erdbeben mit sehr, sehr vielen Toten. Zum Beispiel fiel auch das Erdbeben in diese Zeit hinein in Italien, wo insgesamt 72.000 Menschen umkamen. Aber noch diverse weitere ganz, ganz schwerwiegende Erdbeben fallen in diese Zeit und Revolutionen. Ja, die kommunistische Revolution 1905. Nicht die kommunistische, die russische Revolution 1905. Man wollte damals das Zarenreich stürzen. Aber das gelang dann nicht. Und dann kam 1917, während des Ersten Weltkrieges, zuerst die bürgerliche Revolution und dann, als Lenin nach St. Petersburg kam, wurde es umgewandelt in die kommunistische Revolution. Und das brachte einen Riesenteil der Menschheit in die Knechtschaft des Kommunismus. Da haben wir schon 3 Revolutionen. Aber in diese Zeit fällt auch die Shanghai-Revolution in China, auch nicht irgendwo in einem Winkel, die dann China in jahrzehntelange Bürgerkriege stürzte, bis dann schließlich in den 40er Jahren die kommunistische Herrschaft übernommen wurde. Und eine ganze Serie von weiteren Revolutionen fallen genau in diese Zeit hinein. Auch die schreckliche mexikanische Revolution und die iranische Revolution, die arabische Revolte im damals türkischen, osmanischen Weltreich, fällt genau in diese Zeit hinein. Also eine Konzentration und Seuchen. In diese Zeit fallen eine ganze Serie von furchtbaren Seuchenwellen hinein. Und am Ende des Ersten Weltkrieges, also vor etwas mehr als 100 Jahren, 1918, brach die spanische Grippe aus. Und das war wahrscheinlich die verheerendste Seuche in der Geschichte. Niemand weiß effektiv, wie viele umkamen, aber die Schätzungen sind im Bereich von 50 bis 100 Millionen Toten. Und da kann einer sagen, ja gut, das war die Folge des Ersten Weltkriegs. Die Leute waren unterernährt und geschwächt. Nein, die spanische Grippe, die war ganz speziell, nicht wie eine normale Grippe. Die tötete die, die speziell noch ein starkes Immunsystem hatten. Nicht die mit dem schwachen Immunsystem, sondern die, die noch gut beieinander waren nach dem Ersten Weltkrieg, die gehörten dann zu den Opfern 50 bis 100 Millionen. Und zwar war die Grippe eben so, dass das Immunsystem wurde so angeregt, dass es völlig überreagiert hat. Und zwar so intensiv, dass es den Menschen tötete. Und darum hat man seit der spanischen Grippe immer wieder Angst gehabt, sobald eine besondere Mutation kam von Viren, dass wieder so etwas geschehen könnte. Das liegt der Welt heute noch als Schrecken in den Knochen. Und darum die ganze Sache mit Schweinegrippe und Vogelgrippe, was wir in den vergangenen Jahren hatten. Und jetzt Corona. Und bei Corona hat man genau wieder eben diese spanische Grippe vor Augen. Eine Seuche, die ganze Welt bedroht. Und wir müssen daran denken, der Herr sagt in 24,8, dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Das heißt also, diese fünf Zeichen, die genau in diese 40 Jahre hineinfielen, und dann kam diese Verfolgung der Gläubigen durch die Kommunisten, diese jahrzehntelange Vernichtung von Millionen von Christen, die getötet wurden, weil sie sich Christen nannten oder auch wirkliche Christen waren. Aber der Herr sagt, das ist der Anfang der Wehen. Und das ist wichtig. Diese Zeichen in der Endzeitrede sind Wehen. Und Wehen sind Dinge, die treten nicht einmal auf und dann kommt das Baby. Sondern die kommen zyklisch. Die wiederholen sich. Und in der Tendenz nimmt das Ganze zu. Und darum können wir auch diese Seuche, die im Moment die Welt bedroht, genau in diese Liste aufnehmen. Aber ich hätte noch eine ganze Liste, die durch das 20. Jahrhundert hindurchgehen. Man könnte alles auflisten, was in den vergangenen Jahrzehnten geschehen ist und man in der Zwischenzeit vergessen hat. Wodurch Millionen weggerafft wurden. Also ab der spanischen Grippe. Das war nicht einfach damals und jetzt, sondern durch die ganze Zeit hindurch. Aber man darf, was jetzt geschieht, nicht isoliert sehen und sagen, das ist jetzt klar ein Zeichen, dass wir in der Endzeit leben. Nein, aber in Verknüpfung mit allem anderen. Das macht das Zeichen so stark. Und Wehen, die machen weh. Und alles, was wir eben erleben, auch jetzt, ist mit Schmerzen verbunden, auch für die Gläubigen. Es ist so ganz ähnlich wie das Volk Israel damals in Ägypten. Da kamen die Plagen über Ägypten, aber die ersten Plagen, die ersten drei, die betrafen auch die Kinder Israel. Erst ab der vierten wurden sie abgesondert von Gott und verschont. Aber die ersten drei haben die Ungläubigen, kann man sagen, die Ägypter und das auserwählte Volk, beide erlebt und beide haben gelitten. Und darum ist das Volk Gottes nicht einfach ausgenommen von diesen Endzeitzeichen. Aber jetzt wäre schon längst Zeit für eine richtige Pause. Man staunt eigentlich, wie viel in so wenig Versen enthalten ist. Und wir brauchen Stunden, um das auszulegen. Ich meine auch, was wir gerade vorhin gesehen haben, die Beschreibung der fünf Zeichen als Anfang der Wehen, wo der Herr ausdrücklich gesagt hat, das Ende ist nicht sogleich. Also diese 40 Jahre von 1882 bis 1922, das war der Anfang der Wehen, als die Juden zurückkehrten in den ersten Wellen, da haben sich diese fünf Zeichen ganz massiv erfüllt, aber weil es eben Wehen sind, haben die sich immer und immer wieder erfüllt, bis heute fortschreitend. Und der Herr braucht so wenig Worte, wenn er über den Ersten Weltkrieg spricht, beziehungsweise über das, was auch nachher noch kommen wird, in Repetition, denn der Zweite Weltkrieg kam ja nur wenige Jahre danach. Was es die ganze Menschheitsgeschichte hindurch nie gegeben hat, einen Weltkrieg, kam zum ersten Mal 1914, als die Juden erst ein paar Jahre dran waren, in Massen zurückzukehren ins Land der Väter. Und der Herr sagt also dort, Nation wird sich gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und wir merken, da ist eine solche Konzentration drin, die, wenn man dann ausführlich erklärt, da sind alle fünf Kontinente betroffen und da waren ganz viele Nationen in einem chaotischen Gegeneinander beteiligt, dann wird es uns klar. Aber der Herr selber hat das nicht so mit so vielen Worten erklärt. Und da ein Grundsatz aus dem Buch Prediger. In Prediger 5, Vers 2 sagt der weise Salomo, der Tor wird laut durch viele Worte. Denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit und der Tor wird laut durch viele Worte. Also das Typische ist, dass der Tor, der braucht viele Worte. Und wenn man sich mal so mit Philosophie beschäftigen musste, sieht man, mit wie vielen Worten in diesen philosophischen Werken Dinge aufgebaut und erläutert werden, die am Schluss dann doch nur Kartenhäuser sind. Aber in Prediger 5,1 rät uns Salomo in seiner Weisheit, darum seien deiner Worte wenige. Also der wirklich Weise, er ist kein Schwätzer. Und das lernen wir aus der Heiligen Schrift. Und das erklärt uns übrigens auch, warum die biblischen Geschichten, die sind meistens so knapp beschrieben. Wir würden aus einer Josefsgeschichte, würden wir eine Geschichte in zwei Bänden schreiben. Und dabei auch alles Nebensächliche noch erwähnen, dass da der Wind durch die Blätter ging, in Goschen, in dem grünen Nildelta und die Vögel waren beim Zwitschern zu hören. Ja, so geht das in den Romanen. Die Bibel, ganz knapp, Josef, 17 Jahre alt. Und in wenigen Kapiteln ist diese ganze dramatische Geschichte mit so unglaublichen Beziehungskonflikten, nicht wahr? Wenn wir denken, was da in den Brüdern vorgegangen ist und dieser Hass gegen Josef und wie still er das erduldet hat und dann wie in der Not diese Spannungen der Brüder aufbrechen und langsam ans Licht kommen. Es ist so dramatisch, aber sehr knapp beschrieben. Die biblischen Geschichten sind meistens zu vergleichen mit Tuschzeichnungen. Nur so Strichzeichnungen. Und das hängt damit zusammen, dass Gott in seiner Ausdrucksweise knapp ist. Und eben dadurch sehen wir den Gegensatz zu dem Toren, der laut wird durch viele Worte. Und der Herr hat so gesprochen, so konzentriert und klar. Aber man kann jedes seiner Worte kann man auf die Goldwaage legen. Und es hat etwas zu sagen. Und nun sehen wir also in Matthäus 10, wenn wir da zurückkehren, Vers 21, dieser Verrat innerhalb der Familie hat also einen ganz besonderen Bezug zu dieser jahrzehntelangen Christenverfolgung durch die Kommunisten. Aber der Herr geht weiter und sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und was ist das Ende? Bis ans Ende. Was ist das Ende? Das haben wir in Markus 13 gefunden. Aber wir könnten das auch in Matthäus 24 in der Parallele nochmals nachvollziehen. Nicht wahr? Der Herr sagt in Vers 6, wenn diese ersten Zeichen, die nur der Anfang der Wehen sind, geschehen, dann soll man Acht geben, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und dann Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, alle Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und was Darauf folgt, wie im Markus-Evangelium, ist dieses Zeichen, das die große Drangsal eröffnen wird. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel 9, 27 und auch Kapitel 12, den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort und so weiter. Der Gräuel der Verwüstung wird als Götzenbild aufgestellt werden auf dem Tempelplatz. Und das wird das Zeichen sein, dass die große Drangsal, also die letzten 3,5 Jahre, dann anbrechen werden. Und jetzt ist klar, diese große Drangsal von 3,5 Jahren, das ist das Ende. Aber diese 5 Zeichen, die sich begonnen haben zu erfüllen, so eindrücklich in den Jahren 1882 bis 1922, da sagt der Herr, gebt Acht, das ist noch nicht das Ende. Aber es war schon Endzeit. Und darum sehen wir deutlich, dass unsere Großväter, die damals schon glaubten, dass es Endzeit ist, die waren alle biblisch korrekt. Das ist sehr wichtig, weil es heute junge Leute gibt, die sagen, ja, das hat schon mein Vater vor Jahrzehnten oder mein Großvater vor Jahrzehnten gesagt, es sei Endzeit und dabei ist ja die Entrückung immer noch nicht geschehen. Und sie glauben, die hätten sich damals geirrt. Aber die haben sich nicht geirrt. Nur galt um diese Zeit, diese Anfangszeit. Mein Großvater wurde etwa 1888 geboren. Also in dieser Anfangszeit galt, aber das Ende ist noch nicht sogleich. Die große Drangsal war damals noch nicht sogleich. Aber wir haben gelesen in Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Alle Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt, das Evangelium sollte alle Nationen der Welt erreichen, bevor die große Drangsalszeit beginnt. Und ganz wichtig, Luther hat sich hier nicht ganz gut verständlich ausgedrückt. Er hat nämlich übersetzt, allen Völkern zum Zeugnis. Aber die Bibel, das Neue Testament, braucht im Griechischen 2 verschiedene Wörter. Nation ist Ethnos und Volk ist Laos. Ethnos ist die größere Einheit und Laos ist eine kleinere Einheit. Man kann das so erklären. In Indien gibt es nicht einfach das indische Volk. Indien besteht aus ganz verschiedenen Volksgruppen und auch verschiedenen Volksstämmen. Und die bilden zusammen eine Nation, die Nation Indien. Und das wäre im Griechischen Ethnos. Und die einzelnen Volksgruppen, das ist Laos. Also man unterscheidet heute etwa 200 Nationen weltweit, aber etwa 10.000 verschiedene Völker. Und es ist so, das Evangelium hat noch nicht alle Menschen erreicht bis heute, auch nicht alle Stämme. Man kann nicht einmal sagen, dass alle Volksgruppen erreicht sind, aber alle Nationen. Und das ist seit dem 20. Jahrhundert völlig klar, dass jetzt alle Nationen erreicht sind. Und der Herr sagt, und dann wird das Ende kommen. Also, es ist eben nicht so, wie auch schon öffentlich behauptet wurde, also bevor nicht eben alle Volksgruppen erreicht sind, könne Jesus Christus nicht kommen. Nein, er kann kommen. Das ist bereits so vollendet. Alle Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und wir wissen natürlich, vor dem Ende, diesen letzten 3,5 Jahren, wird noch die Entrückung geschehen, die der Herr eben deinen Evangelien noch nicht ausführt, weil das ein Geheimnis war. Paulus bezeichnet das als eines der 8 Geheimnisse, die er offenbart in 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es und so weiter. Und er erklärt dir das Ereignis der Entrückung. Das ist ein Geheimnis, das heißt eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war, so wie das in Epheser 3 erklärt, verborgen war. Und der Herr Jesus hat in den Evangelien dieses Geheimnis nur angedeutet, aber eben nicht ausgeführt. Das haben dann erst die Apostel gemacht, wie das Epheser 3 sagt, dass es den Aposteln und Propheten geoffenbart hat im Geist, das Geheimnis. Und darum ist es dann in den Briefen entfaltet. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes 16, noch vieles habe ich euch zu sagen. Da an diesem Abschiedsabend vor der Kreuzigung. Aber ihr vermögt es jetzt nicht zu tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Und darum wird auch in Matthäus 24 eben die Entrückung nicht erläutert und ausgeführt, sondern der Herr sagt, das Evangelium, alle Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Aber wenn dann das Ende kommen kann, dann noch zuerst die Entrückung der Gemeinde. Und darum können wir uns immer wieder sagen, vielleicht heute. Wir können es nicht berechnen, aber wir sollen es jeden Tag erwarten. Und uns das auch immer wieder bewusst machen, vielleicht heute. Wir gehen zurück zu Matthäus 10. War noch eine Frage da hinten?
Ja, ich würde fragen, steht der Ausfall bis ans Ende?
Ja. Eine sehr gute Frage. Ausharren bis ans Ende, haben wir gelesen in Matthäus 10 und Matthäus 24. Und Matthäus 10, 22 am Schluss, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und jetzt die Frage, ist Ausharren das Werk des Menschen oder das Werk Gottes? Es gibt eine sehr hilfreiche Stelle zu dem Thema in 1. Petrus 1. Liest du uns, Jens, ab Vers 3.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem wesentlichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden.
Danke, bis dahin. Erstens, diese Verse machen klar, hier sind Wiedergeborene angesprochen. Ausdrücklich Wiedergeborene. Also nicht solche, die erleuchtet waren oder die geschmeckt haben, die himmlische Gabe, sondern die wiedergeboren sind. Und zwar in Vers 3, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt oder wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und nun, von diesen Wiedergeborenen sagt Petrus in Vers 5, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben, bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Also von den Wiedergeborenen sagt er, dass sie durch Gottes Macht bewahrt werden. Und zwar bis zum Schluss. Wir müssen ja immer, wenn es von uns abhängig ist, Furcht haben oder Angst oder im schlimmsten Fall Panik. Wie könnte es sein in 2 Jahren? Plötzlich habe ich ganz komische Ideen. Und ja, wer kann für uns garantieren? Niemand. Und darum ist es ein solcher Trost, dass es hier heißt, dass wir durch Gottes Macht bewahrt bleiben. Also die Wiedergeborenen, die haben die Zusage, dass Gottes Macht sie bewahrt. Und sogar wenn wir auf Abwege kämen, würde er in seiner Gnade und Zucht uns wieder zurückführen und eine Wiederherstellung möglich machen. Und zwar durch Gottes Macht, also nicht durch unsere Fähigkeit, sondern durch Gottes Macht bewahrt zur Errettung in der letzten Zeit, also bis ganz am Ende. Aber diese Macht Gottes, die äußert sich durch Glauben. Ja, durch Glauben bewahrt. Das heißt also, dass der Herr den Glauben in den Wiedergeborenen erhält, so dass sie durch seine Macht bewirkt, das Endziel erreichen. Und das entspricht übrigens auch Epheser 4, Vers 30, wo es heißt, ihr seid versiegelt auf den Tag der Erlösung durch den Heiligen Geist. Und wir lesen in Epheser 1, 13, 14, dass nachdem man zum Glauben gekommen ist ans Evangelium, ist man versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und dieses Siegel ist gegeben als gewissermaßen göttliche Garantie, dass er eben durch seine Macht, durch Glauben uns bewahrt bis am Schluss zum Tag der Erlösung. Und das ist für die Gläubigen der Gemeinde natürlich der Tag der Entrückung. Und so haben wir also klare Zusage, der wahre Gläubige erreicht das Ziel. Und darum wird hier gesagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Da spricht der Herr eben von wahren Gläubigen. Aber bis ans Ende, da geht es bereits um die Gläubigen, die nicht zur Gemeinde gehören. Denn nach der Entrückung der Gemeinde wird Gott die Erweckung bewirken in Israel. 144.000 kommen zum Glauben und werden von Gott versiegelt. Offenbarung 7, 1 bis 8. Und dieses Siegel ist auch eine Garantie, dass sie eben die ganze Zeit der Drangsal durchstehen werden, bis zum Schluss. In Offenbarung 7, 1 bis 8 sieht man sie gewissermaßen als Aufnahme gerade vor der großen Drangsal. Und da werden sie versiegelt. Aber in der Offenbarung findet man die 144.000 dann noch einmal. In welchem Kapitel? 14, 1 bis 5. Und dort sieht man sie mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Das heißt, dort wird bereits hingeschaut auf das Ende, den Abschluss des Endes. Der Herr schon zurück auf dem Ölberg. Dann geht er hinüber auf den Tempelberg, den Berg Zion. In der Bibel ist Zion immer der Tempelberg, nicht der heutige Nachbarhügel, der so genannt wird. Auf dem Tempelberg wird er sich mit den 144.000 versammeln und dort werden sie das neue Lied singen. Das heißt, die werden alle ausharren bis ans Ende. Aber diese 144.000 werden eben wahre Gläubige sein und die wird der Herr durch seine Gnade auch bis ans Ziel hindurchführen. Und diese 144.000 aus allen 12 Stämmen, die werden evangelisieren. Und dadurch wird in der Folge eine riesige Frucht entstehen, denn Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass ein Drittel der Bevölkerung Israels gerettet werden wird, zum Glauben kommen wird. Zwei Drittel werden in der Drangsal umkommen, aber ein Drittel wird errettet werden und auch bis zum Schluss gelangen. Und da sind schließlich alle drin enthalten, wenn es heißt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dann wird der Herr Jesus kommen auf dem Ölberg und Sacharja 12, Vers 10 sagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann wird weiter erklärt und sie werden über ihn wehklagen. Sie werden Jesaja 53 lesen, betend lesen, als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Das ist auch der Grund, warum dieses Kapitel Vergangenheitsform ist. Damit dieser Überrest dann am Ende das so beten kann, wie es da steht. Und in den weiteren Versen, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Ja, und so erreichen die das Ende mit Ausharren. Und damit sind wir bereits bei der Erklärung von Vers 23. Der Herr sagt, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Der Überrest, und zwar die 144.000, werden genannt die Erstlingsfrucht. Das ist gewissermaßen die Vorernte, bevor dann der Drittel zum Glauben kommt. Und übrigens noch ein Überrest von Juden im Ausland, die dann ganz am Schluss unter Posaunenschall durch die Engel ins Land geführt werden. Matthäus 24. Diese Vorhut des Überrestes, die 144.000, die werden eben evangelisieren und mit der Evangelisation Israels nicht zu Ende kommen, bis der Herr kommt. Es wird eine Unterbrechung geben ihrer Arbeit, sobald sie nämlich das Götzenbild der Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz sehen werden. Das ist das Zeichen, jetzt müssen sie fliehen, auf die Berge. Und Jesaja 16 erklärt dann, Gott ruft Moab auf, Moab soll die Flüchtlinge Gottes aufnehmen und sie verbergen, bis eben der Zorn vorüber ist. Und so werden die auf die Berge fliehen, dann über die Grenze nach Jordanien gehen. Moab, das ist das Gebiet auf der anderen Seite des Toten Meeres, da wo Ruth herkam. Und dort in Moab werden sie ernährt werden, 3,5 Jahre, und erst am Schluss dann wieder ins Land zurückkehren, wenn der Herr über ihnen erscheint und kommt. Und darum sagt der Herr, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn gekommen ist. Also ein gewaltiger Bogen, der hier gespannt wird. Aber jetzt stellt sich eine Frage. Der Herr hat doch da zu den 12 Aposteln gesprochen. Und wie kann es sein, dass er zu ihnen sagt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist? Wie geht das? Und überhaupt, vor Statthaltern und Königen, da erschien der Apostel Paulus und nicht die 12. Aber das war ja die Erfüllung in Vers 18. Nun, da ist es ganz wichtig, wir müssen lernen, wie die Heilige Schrift spricht. Und dann verstehen wir die Bibel auch besser. Und hier möchte ich noch einen Grundsatz aufzeigen, der hilft, auch viele andere Bibelstellen gut zu verstehen. Schlagen wir auf 5. Mose 28. Das 5. Buch Mose ist ja die Wiedergabe von 8 Abschiedsreden, die Mose gehalten hat in den Ebenen von Moab, am Fuß des Berges Nebo, gegenüber von Jericho auf heute jordanischem Boden. Dort hat er Abschied genommen von der Generation Israels, die unter Josua dann im Anschluss ins verheißene Land eingehen sollte. Und jetzt lesen wir in 5. Mose 28, spricht er diese Generation an, zum Beispiel Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und Vers 65, und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Nun, wann wurde die Generation zur Zeit von Mose und Josua unter alle Völker der Welt zerstreut? Nie. Aber was hier steht, hat sich wortwörtlich erfüllt ab dem Jahr 70 nach Christus. In der Folge der Verwerfung des Messias durch die Masse wurde das jüdische Volk wirklich von einem Ende der Erde, von Südamerika bis nach China, Japan und Thailand zerstreut und von Nordamerika bis nach Australien, Neuseeland und von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika. Wirklich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und sie wurden unter den Nationen ständig verfolgt. Und genau wie es da heißt, ständig verfolgt werden und deine Augen werden erlöschen und verschmachten, deine Seele dein Leben wird schwebend vor dir hangen, Tag und Nacht dir fürchten. Man könnte denken, der Schreiber von 5. Mose 28 war in Auschwitz. Aber das war im Jahr 1566 vor Christus. Wie ist das möglich? Das ist Prophetie. Aber wie ist es möglich, dass Mose eben die Generation zu seiner Zeit ansprechen konnte? Ganz einfach. Weil Gott das Volk Israel als eine Einheit sieht. Durch alle Generationen hindurch. Mose spricht Israel an. Und natürlich sprach er an die Generation, die zu der Zeit lebte. Aber seine Ansprache an Israel gilt für Israel zu allen Zeiten. Und so hat sich Vers 64 erfüllt, ab dem Jahr 70 und in weiteren Jahrhunderten bis in unsere Zeit. Aber schauen wir in 5. Mose 28, Vers 36. Dort sagt Mose, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Ja, aber hier wird wieder von etwas anderem gesprochen, nämlich von einer Wegführung zu einer anderen Nation. Nicht unter alle Völker. Nun, wann hat sich das erfüllt? Babylonische Gefangenschaft ist da gemeint. Und zwar, das geschah ab dem Jahr 606. Übrigens genau 1000 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Da begann die Wegführung nach Babylon. Zu einer anderen Nation. Und das war zu einer Zeit, als sie einen König hatten. Nach dieser Zeit hatten sie keinen König mehr. Darum wird das auch nicht gesagt, bei der Zerstreuung unter alle Völker heißt es nicht, du und dein König werden zerstreut werden. Sie hatten keinen König mehr. Aber damals hatten sie einen König, als sie nach Babylon kamen. Das heißt, Mose hat die Generation damals angesprochen und hat in dieser Generation auch die Generation zur Zeit von Daniel angesprochen, als sie nach Babylon mussten. Und hat auch die Generation angesprochen zur Zeit des Jahres 70, als sie begannen, zerstreut zu werden. Aber alle späteren Generationen, die schließlich wirklich bis nach Chile, Argentinien gekommen sind, nach Neuseeland, Australien, nach Thailand, nach Indonesien, nach Kanada und bis nach Alaska hinauf. Und jetzt sehen wir, aha, Gott spricht so sein Volk in der Gesamtheit an. Und wenn nun der Herr zu den 12 Aposteln spricht, als seine Zeugen, die er aussendet, um das Evangelium zu bringen, dann spricht er damit auch alle späteren Generationen an. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Diese 12 Apostel waren Juden. Aber ab Pfingsten waren sie Christen. Also messianisch gläubige Juden, die zur Gemeinde gehörten. Das heißt Christen. Das heißt, diese 12 Apostel repräsentieren einerseits die Gläubigen aus dem Volk Israel und auch die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Und darum haben wir in diesen ganzen Versen einen Bogen gespannt von den 3 Jahren des Dienstes des Herrn Jesus über die Zeit der Apostelgeschichte, nicht wahr? Wir haben gesehen, bis dann zum Jahr 70. Aber das geht weiter bis in die Endzeit, bis ins 20. Jahrhundert. Und er spricht sie an. Und all die Verfolgten durch die Kommunisten, die sind da auch angesprochen. Und er zieht das weiter bis über die Entrückung hinaus. Und zwar der Überrest Israels. Die werden nicht zur Gemeinde gehören. Aber das werden bekehrte, wiedergeborene, messiasgläubige Juden sein. So wie damals die Apostel, das war ja noch, Matthäus 10 ist ja noch vor Pfingsten. Und so repräsentieren sie die Gläubigen eben aus dem jüdischen Volk und der Gemeinde. Und darum kann er ihnen sagen, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man viele andere Stellen viel besser verstehen. Und eben auch Matthäus 24, wo er sagt, und wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht an heiligem Ort, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Ja, sie mussten ja nicht. Sie haben ja nie in ihrem Leben diesen Gräuel gesehen. Sie sind ja vorher heimgegangen. Ja, natürlich. Aber sie sind eine Einheit mit dem Volk, kann man sagen, mit der Gesamtheit der Gläubigen, bis eben in die Endzeit. Ja, dann gehen wir weiter. Vers 24. Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Das ist einleuchtend. Und daraus leitet der Herr einen Grundsatz ab. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Hier macht der Herr klar, wenn es so ist, dass er, der Messias, er, der Sohn Gottes, verlästert und verleumdet worden ist, dann ist es sowieso klar, dass seine Jünger es auch werden. Also hier wird von etwas auf das Leichtere geschlossen. Ja? Das ist eine Argumentationsweise, die sehr oft von den Rabbinen verwendet worden ist. So argumentiert der Herr, wenn das schon da ist, wie viel mehr da? Ja? Genau diese Argumentationsweise. Und da macht der Herr klar, wir müssen damit rechnen, dass wir verleumdet werden. Das gehört zu unserem Weg in der Nachfolge und unserem Weg in der Mission. Aber dann kommt Vers 26 und da kommen verschiedene Ermutigungen. Der Herr sagt, fürchtet euch nun nicht. Und nochmals in Vers 28, und fürchtet euch nicht. Und nochmals in Vers 28 am Schluss, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag. Also zweimal fürchtet euch nicht. Und dann wird gesagt, was man aber fürchten soll. Und nochmals drittens, Vers 31, fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Also dreimal wird gesagt, wir sollen uns nicht fürchten. Der Herr macht in Vers 26 Mut zur Verkündigung. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Also von denen, die uns verleumden und feindlich entgegenstehen. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ist damit gemeint? Das kommt im nächsten Vers heraus. Was ich euch sage in der Finsternis, das, was er den Jüngern in einem engen Rahmen erläutert und mitgegeben hat, redet in dem Licht und was ihr hört ins Ohr, verkündet auf den Dächern. Also das, was der Herr uns weitergegeben hat als Erlöste, die wir in einer engen, vertrauten Beziehung zu ihm stehen, das sollen wir breit hinaus in die Welt hinaus verkündigen. Aber eben, damit wir reden und verkündigen, die beiden Wörter werden gebraucht, in Vers 27 macht der Herr uns Mut, fürchtet euch nicht. Und dann Vers 28, er macht nochmals Mut. Und jetzt zwar zu einem anderen Thema, und da wird es natürlich uns allen schwül. Wie sollen wir über das Thema Märtyrium sprechen, die wir alle noch leben? Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Da macht der Herr seinen Jüngern Mut, den Jüngern von allen Generationen, die ihre Hingabe zur Verkündigung mit dem Leben bezahlt haben oder bezahlen mussten. Aber er macht klar, sie können sehr weit gehen, bis zum Töten des Körpers. Aber die Seele ist unsterblich. Die Seele kann nicht getötet werden. Aber im Gegensatz zeigt der Herr, was über die Feinde kommen wird. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag in der Hölle. Und diese Stelle macht klar, dass also Menschen in der Hölle wieder ihren Körper haben werden. Das sind nicht Seelen, die in der Hölle sein werden, sondern das ist Seele und Körper. Und darum spricht Offenbarung 20, nachdem das tausendjährige Reich beschrieben war, spricht es über die letzte Auferstehung wo die Toten auferstehen werden und vor dem großen weißen Thron gerichtet werden und dann in den Feuersee geworfen werden sollen. Aber dort werden sie als Menschen mit Körper und Seele in den Feuersee gehen. Weil der Mensch ist eine Einheit von Körper und Seele. Und Seele ist oft Generalbegriff auch für Geist. Und manchmal, an manchen Stellen wird das noch ausgedeutet, dann heißt es wie in 1. Thessalonicher 5, 23, Leib, Seele und Geist. Also, aber der Mensch ist eine Einheit so von Seele und Körper oder Seele, Geist und Körper und wird darum eben auch als volle Einheit, volle Dreieinheit auch die ewige Verdammnis erleiden. Und schrecklich ist, von dem Auferstehungskörper der Gläubigen heißt es, im Gegensatz zu jetzt, wo, wenn wir ein Leib beerdigen, wir etwas beerdigen, was schwach ist, Unehre besitzt, so wie das gesagt in 1. Korinther 15, dann heißt es, auferweckt wird in Kraft, auferweckt wird in Herrlichkeit. Also unser Auferstehungskörper wird perfekt sein. Alles, wo man denkt, oh, wäre doch diese ganze Dimension noch ein bisschen anders, solche Gedanken werden nie mehr kommen. Es wird alles perfekt sein, aber wir werden dann als volle Menschen mit Geist, Seele und Körper in die Herrlichkeit gehen. Ja, noch eine Frage?
Aber die Frage vom Gericht, wenn die Verlorenen nicht erscheinen, wie sie mit Leid, was von Leid bekommen?
Die Verlorenen, ja, das wollte ich eben gerade noch sagen. Gut, dass du es jetzt noch sagst, sonst hätte ich es ja gerade vergessen. Also, das war wichtig. Daniel 12 heißt es, und diese werden auferstehen zur ewigen Abscheu. Also ihre Erscheinung wird hässlich sein. Und das ist schon furchtbar. Sie werden wirklich auferstehen, aber alle, die im Leben sich vielleicht rühmten, dass sie so besonders schön waren und viel schöner als die Masse, die werden hässlich in die Ewigkeit, in die Finsternis gehen. Ja, gehen wir weiter, Vers 29. Werden nicht zwei Sperlinge für einen Assarion verkauft? Und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Also der Herr macht hier aufmerksam, Spatzen, Sperlinge, haben keinen großen Verkaufswert. Einen Assarion, in manchen Bibeln steht Cent, aber Cent gab es ja damals nicht. Und es gab auch keine EU. Aber das war ein Assarion. Und der Assarion ist der 16. Teil eines Denars. Und nach Matthäus 20, ein Denar ist der übliche Tageslohn für einen Arbeiter. Kann man also ungefähr errechnen, was der Handelswert von zwei Sperlingen war damals. Aber der Herr sagt, dass der Vater sich sogar um die Spatzen kümmert. Und kein Spatz fällt einfach so zur Erde, ohne dass es bewusst der Wille des Vaters ist. Das zeigt uns die Größe und Allmacht und Souveränität Gottes. Und der Herr sagt, und bei uns sind sogar die Haare gezählt. Was macht es, wenn irgendein Haar verloren geht, wenn wir uns am Morgen kämmen? Aber zu wissen, dass Gott alle Haare zählt und er weiß, was jetzt fehlt, das zeigt, wie versorgt und umgeben wir sind von der Liebe des Vaters. Und darum sagt der Herr in Vers 31, fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Also dreimal, fürchtet euch nicht, damit wir mutig das Wort weitergeben. Fürchtet euch nicht, damit wir uns klar vor Augen haben, unsere Feinde können nur begrenzt etwas an uns tun. Geht zwar sehr weit, aber es ist wirklich begrenzt. Und drittens, wir sind so in der Hand des Vaters, dass jedes Haar gezählt ist. Aber ich möchte am Schluss nochmals auf diese zwei Spatzen zurückkommen. Denn es hat schon seinen Grund, warum der Herr genau den Spatz erwähnt und nicht irgendein anderes Tier und gerade zwei Sperlinge hier. Aber gehen wir zuerst im Gedankengang weiter. Das werde ich dann am Schluss noch einfügen als kleine Perle. Und dann sagt der Herr in Vers 32, dass grundsätzlich jeder Mensch, der sich zu dem Herrn Jesus bekennt, wird einmal erleben, dass der Herr Jesus sich dann auch zu ihm bekennt. Aber umgekehrt, Menschen, die ihn verwerfen und eben sich nicht zu ihm bekennen in dieser Lebenszeit, ihn verleugnen, die werden mal erfahren, dass er, der heute Verworfene in dieser Welt, wenn er kommt, um das letzte Wort zu sprechen, wird auch sie verleugnen. Alles hängt ab von unserem Verhältnis zum Erlöser. Dieses Verhältnis bestimmt unsere Ewigkeit. Das ist also ganz grundsätzlich hier gemeint, nicht nur jetzt einfach in Bezug auf die Gläubigen, sondern eben auch auf die Ungläubigen. Wer ihn, den Herrn, verwirft und sich nicht zu ihm bekennen will, sich seiner schämt, der wird einmal erleben, dass der Herr sich auch seiner schämt. Und dann erklärt der Herr etwas ganz Wichtiges in Vers 34 für diese jüdischen Gläubigen. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Im Judentum ist die Überzeugung, wenn der Messias kommt, dann wird es Frieden geben auf der Erde. Und darum argumentieren viele orthodoxe Juden, Jesus Christus kann gar nicht der Messias gewesen sein, denn sonst müsste es schon seit 2000 Jahren Frieden geben. Und dann kann man ganz einfach argumentieren, schlagen wir auf Daniel 9,25. Da heißt es, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Da wird gesagt, dass der Messias ermordet wird und er wird nichts haben. Er wird kein Friedensreich aufrichten. Und im nächsten Satz heißt es, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum verwüsten, zerstören. Und man kann in jeder Rabbinerbibel nachlesen, im Kommentar, das sind die Dinge, die in Erfüllung gingen im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstörten. Gut, danke. Und das vorher ist also der Messias, der kommen musste, sterben musste und kein Friedensreich aufrichten würde. Und dann kann man sagen, gäbe es Frieden seit 2000 Jahren, wäre Jesus nicht der Messias gewesen. Aber es gibt keinen Frieden seit 2000 Jahren. Er hat nämlich nichts gehabt. Und die Prophetie Daniel hat sich ganz wörtlich erfüllt. Und der Herr sagt das auch hier seinen Jüngern. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. In jüdischen Familien spielt der Zusammenhalt in der Familie eine ganz wichtige Rolle. Und eben viel, viel mehr als in vielen nicht-jüdischen Familien. Unter Christen ist es wieder etwas anderes. Aber da ist es ganz wichtig. Und jetzt sagt der Herr, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Das war schwer. Aber das ist etwas, was durch alle Generationen hindurch Juden erlebt haben, immer wieder, wenn sie sich bekehrt haben, dass es zu einem Bruch kam in der Familie. Und der Herr hat das hier angekündigt, dass das so kommt. Es gibt Entzweiung in der Familie, wenn jemand zum Glauben kommt. Das gibt es natürlich auch in nicht-jüdischen Familien und es gibt auch besonders in muslimischen Familien. Und so ist das ein Wort natürlich in alle Situationen hineingesprochen. Aber gerade für diese jüdischen Jünger hatte das eine besondere Bedeutung. Und der Herr sagt weiter, wer Vater und Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn und Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Also der Herr sagt, wir müssen die Liebe zu ihm über die verwandtschaftlichen Beziehungen stellen. Das ist ganz schwierig, aber es zeigt uns, es ist so, dass wir die Prioritäten richtig setzen müssen. Und dann sagt der Herr, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wenn einer das Kreuz trug, dann war er immer noch am Leben. Aber alle, die ihn sahen, wie er da zur Richtstätte ging, die wussten, den muss man nicht mehr einladen an irgendein Fest. Also der lebte zwar noch, aber der war für das soziale Leben aufgegeben. Und der Herr sagt, wer nicht sein Kreuz abnimmt und mir nachfolgt, also bereit ist, eben auch in dieser Welt als einer zu gelten, den braucht man nicht mehr an dieses oder jenes Fest einzuladen. Ist meiner nicht würdig. Also dass wir bereit sind, eben auch das zu ertragen, wenn Menschen uns außerhalb der Familie sozial nicht mehr akzeptieren. Und dann sagt der Herr aber als Verheißung, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Also dass wir uns im Klaren sind, wenn wir wirklich das Leben ergreifen wollen. Und meinen, wenn wir den Weg hinter dem Herrn Jesus hergehen, das ist ein Verlust, dann dürfen wir wissen, letztlich werden wir sehen, es war nur ein Gewinn. Und dann erklärt der Herr, wie es ist, wenn man die Apostel aufnimmt, dann nimmt man den Herrn auf. Damit wird also klar, dass wenn wir auch das Wort der Apostel im Neuen Testament annehmen, dann ist es nicht einfach das Wort der Apostel, sondern der Herr hat wirklich den Aposteln eine Stellung gegeben, sein Wort weiterzugeben. Und wenn wir ihr Wort aufnehmen, dann nehmen wir den Herrn selbst auf. Und der Herr sagt, als Mensch, als erniedrigter Mensch, wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, den Vater. Und das Gleiche sagt er in Bezug auf Propheten, in Bezug auf Gerechte und sogar in Bezug auf kleine Kinder, die aufgenommen werden, im Namen des Herrn. Und wenn man einem Kind nur, da wo es nötig ist, in der Not, einen Becher kalten Wasser gibt, es wird Lohn geben dafür. Und nun, wie gesagt, eine kleine Perle am Schluss, die zwei Sperlinge. In einem ganz bestimmten Zusammenhang war der Kauf von zwei Spatzen außerordentlich wichtig. Nämlich, der Jesus hat in Matthäus 8 einen Aussätzigen geheilt. Ein ganz außergewöhnliches messianisches Zeichen. Das sollte nur der Messias können. Und dann später hat er 10 Aussätzige geheilt und sie geschickt zum Priester. Und immer wenn die Aussätzigen zum Priester gingen, mussten sie 2 Spatzen kaufen. Denn in den ganzen Ritualen der Reinigung, wenn einer gesund worden ist vom Aussatz, sagt 3. Mose 14, einer muss geschlachtet werden und der andere Spatz muss mit dem Blut auf die Flügel gestrichen, dann entlassen werden ins freie Feld. Und das ist ein wunderbares Bild in 3. Mose 14 von dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus. Der eine Spatz, der geschlachtet wird, und der andere bekommt das Blut auf die Flügel und fliegt weg. Und wir wissen nach Hebräer 9, dass der Herr Jesus schließlich mit seinem eigenen Blut ins himmlische Heiligtum eingegangen ist und es auf die himmlische Bundeslade getan hat. Das wird Diese Art von Opfer kommt sonst nirgends mehr vor, nur beim Aussätzigen, 3. Mose 14. Und wenn der Herr sagt hier zu den Jüngern, ihr seid viel mehr wert als 2 Spatzen, macht er noch eine Anspielung auf dieses wunderbare Zeichen in Verbindung mit der Heilung der Aussätzigen. Ja, wollen wir hier schließen.